Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Schrägstrich auf unserem Kanal. Auch diese Woche haben wir wieder eine unglaublich spannende Gästin hier an Bord. Aber so wie ihr mich jetzt langsam schon kennt, bin ich hier am Anfang immer erstmal ein bisschen latent unhöflich und begrüße wie immer an dieser Stelle erst einmal meinen lieben Mitstreiter. Hallo Michael, wie geht es dir?
Ja, hallo Marc, hallo Nina, danke, mir geht's gut. Ich denke und hoffe euch auch. Unser heutiger Gast war erstmal Anwältin, dann rund 4 Jahre sozusagen auf der dunklen Seite der Macht. Nämlich einer Datenschutzaufsichtsbehörde. Ja, das habe ich gesagt. Spaß beiseite. Inzwischen hat sie die Seite dann wieder gewechselt und damit natürlich auch die Interessenlage. Denn im Oktober 2024 hat sie die Kanzlei Short Law in Berlin gegründet. Warum sie in die Anwaltschaft dann wieder gewechselt ist, warum ihre Kanzlei Short Law heißt und warum sie eine kurze Zeit in der niederländischen Datenschutzaufsichtsbehörde war, wir werden sie jetzt einfach charmant dazu nötigen, diese und andere dämliche Fragen zu beantworten. Herzlich willkommen, Dr. Nina Elisabeth Herbert.
Hallo, ihr beiden.
Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns heute so ein bisschen über deinen Lebensweg zu sprechen. Wir fangen ja immer so Pi mal Daumen damit ab, dass irgendwann die junge Nina, ich will jetzt nicht sagen die kleine Nina, aber die junge Nina ein Zeugnis der Reife in der Hand hatte und schon genau wusste, ich habe jetzt ein Abitur und ich will irgendwann mal was mit Datenschutz machen. Oder wie war das in deinem Fall?
Also erstmal, die junge Nina hat das sehr früh aufgegeben, dass sie noch mehr wächst, also klein war schon immer. Ich hatte irgendwann mein Abiturzeugnis in der Hand und musste meine ursprünglichen Pläne aufgeben, denn ich hatte eigentlich sehr gerne Physik studiert. Mhm. Und ich habe, das ist eine kleine Anekdote, die ich gerne erzähle, weil ich habe gemerkt, in Bewerbungsgesprächen werde ich auch, ohne dass ich es von mir aus erzähle, darauf angesprochen, dass ich eine sehr interessante Kombination hatte, nämlich Physik-LK. Mhm. Das wollte ich gerne mit was kombinieren, was nicht so schwierig ist wie Mathe. Also habe ich Mathe auf die 3 gesetzt bei den Abiturfächern und hatte Religions-LK. Mhm. Und habe also Rallye und Physik zusammen mehrere Jahre intensiv gemacht, einfach nur, um so ein bisschen auszuloten, die mathematische Ebene, die Metaebene, mal gucken, was mir gefällt. Und ich wäre eigentlich gerne bei Physik gelandet, habe dann aber festgestellt, das ist, ich sag mal, das Talent war ausbaufähig. Mhm. Und musste dann also schauen, was gibt's für mich für Alternativen. Und ich habe sehr früh für mich erkannt, ich diskutiere sehr gerne und versuche auch sehr gerne Recht zu haben. Aber es ist natürlich deutlich einfacher, wenn man Ahnung vom Recht hat. Mhm. Und so habe ich dann gedacht, naja, machen wir mal Rechtswissenschaften. Das könnte vielleicht in die richtige Richtung gehen. Gab auch keinen Plan B. Also es ist nicht so, dass ich damals gedacht habe, ich fange mal damit an und wenn das nicht klappt, mache ich was anderes. Es war dann das Einzige, was mir einfiel, wo ich dachte, das passt mit meinem Charakter gut zusammen.
Okay, du wolltest jetzt also Rechtswissenschaften studieren. In welcher Stadt?
Berlin. Ich habe mich auch damals
nur in Berlin. War das dein Wunsch oder war das Zufall?
Nee, das war mein Wunsch. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen und dachte, da habe ich einfach schon sehr viel gesehen. Mhm. Und wollte da auf jeden Fall raus. Hatte von größeren Städten wie München und Hamburg nicht so richtig eine Vorstellung oder zumindest die Vorstellung, es ist für Studierende vielleicht nicht so erlebnisreich, wie es sein könnte. Und das war 2006, als ich die Entscheidung treffen musste. Das ist also auch schon ein paar Jahre her. Damals war Berlin auch noch ein bisschen weniger glatt gebügelt und habe dann tatsächlich nur Bewerbungen für die FU und die HU in Berlin verschickt. Und das hat geklappt.
Aber wenn du eben so erzählt hast, als ich da so ein bisschen gehört habe, ja, Physik, Religion und ich diskutiere gerne und habe recht, wäre das nicht auch Lehramt ein bisschen was für dich gewesen? oder warum ist das, hast du gesagt, nee?
Also, man muss dazu sagen, das mit Religion, also es lag nicht daran, dass ich ein besonders religiöser Mensch bin oder so. Es war einfach nur, ich dachte, da muss man nur ein Buch lesen, anstatt mehrere Bücher wie im Deutsch-LK. Das hilft mir einfach, dass ich mich mehr auf den Physikteil konzentrieren kann. Und ich hatte dann der Gedankengang von diesem Physikliebelei zu Rechtswissenschaften war auch, weil zumindest wenn man in so Studienberatung geht, heißt es immer Juristen, da ist es gut für Leute, die halt gerne schematisch denken mit Zahlen. Für Leute, die so künstlerisch sind, da vielleicht lieber was anderes. Mhm. Und Lehramt, Dafür muss man ja auch mit so deutlich jüngeren Leuten irgendwie vielleicht eine gute Connection haben. Und das habe ich damals auch nicht so richtig kommen sehen. Was nicht heißt, dass ich nie in die Lehre gegangen bin. Also Lehre im Sinne von ich lehre. Da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Also ich bin immer noch in der Lehrtätigkeit jetzt schon seit vielen Jahren, aber eben mit Leuten, die alterstechnisch ein bisschen näher an mir dran sind, würde ich sagen. Mittlerweile auch nicht mehr. Ich muss sagen, die Studierenden, da merke ich mittlerweile auch schon, das ist eine andere Generation als ich. Ja. Aber zumindest diese Kinder zu unterrichten, das habe ich für mich nicht kommen sehen.
Okay, jetzt bist du nach Berlin für dein Jurastudium gegangen. Jetzt haben wir natürlich hier in dieser Reihe schon unterschiedlichste Leute kennengelernt. Fiel dir das Jurastudium in sich sehr leicht oder musstest du auch echt kämpfen?
Ich würde sagen, es lief den Umständen entsprechend. Und damit meine ich hatte zu Beginn keine so hohen Ansprüche da an mich selber. Es ist ja auch so im Jurastudium, man muss im Grunde nur bestehen und wichtig ist dann das Examen. Und so bin ich ein bisschen rangegangen, so am Anfang irgendwie so durchkommen. Und hatte da vielleicht auch nicht so einen riesigen Ehrgeiz. Es gibt ja Studierende, die direkt auch sich bewerben, um studentische Hilfskräfte an einem Lehrstuhl zu werden. Das habe ich nicht gemacht. Ich bin dann einem anderen Job nachgegangen, um das zu finanzieren. Und hatte dann aber um nochmal das Level klarzumachen, wie blauäugig ich da rangegangen bin, da hat der Markus Wünschelbaum, der auch schon Gast bei euch war, was super Anschauliches gesagt. Als er das gesagt hat, musste ich auch lachen, weil es für mich auch zutrifft. Ich habe erst im Studium, als ich schon studiert habe, gecheckt, dass es noch ein zweites Examen gibt und dass man nach dem ersten Examen noch weitermachen muss. Und das ist exakt mein Level gewesen, wie ich da so rangegangen bin. Einfach erstmal gucken. Und ich sag mal, wenn das der eigene Anspruch ist, dann lief das von Anfang an super gut. So, ne? Wenn man nur bestehen will. Irgendwann hat mich dann der Ehrgeiz gepackt. Da hatte ich eine, muss ich sagen, sehr gute Gang um mich herum, die mich mitgenommen hat. Und dann irgendwann ist das auch so, es war so der entscheidende Moment, dass ich dann auch wirklich Lust an der Sache hatte. Und das ist mir dann, mich da so reinzugraben, auch nicht so schwer gefallen. Ich habe es aber natürlich auch da, wo man Entscheidungen treffen konnte, wo man seine Schwerpunkte setzt, es auch so machen können, wie dass die Motivation auch hoch geblieben ist.
Also der Knoten ist quasi noch vor dem ersten Examen geplatzt und nicht dann in der Referendarzeit.
Ja. Aber hilfreich dafür war zum Beispiel, dass es zwei Semester Schwerpunkte gab. Und da gab es einen, der mir extrem gut gefallen hat. Das war Immaterialgüterrecht. Dazu gehörte Urheberrecht, Medienrecht, Markenrecht, so in die Richtung. Und das hat so insgesamt die ganze Motivation sehr hoch gehalten, dass man da im Studium diesen Schwerpunkt setzen konnte.
Aber mit welcher Vorstellung bist du denn ins Jurastudium reingegangen? Hast du gesagt, so, ich will sowas Klassisches werden, Richterin, Staatsanwältin oder sowas? Oder hast du gesagt, ich diskutiere gerne, ich habe gerne Recht, also studiere mal Jura und gucken wir mal, was wir damit machen?
Ich habe das wirklich also gar nicht so taktisch ausgesucht im Sinne von, was kann man damit hinterher für einen Job machen? Es ist ja hinlänglich bekannt gewesen, Juristen können eine Menge machen. Sondern wirklich was, wo ich dachte, was zu mir passt, dass ich da dauerhaft mit Freude auch dabei bin. Und das war meine Vorstellung, dass einfach die Art und Weise, wie man da lernt, wie man arbeitet, dass es eben nicht so kreativ ist, dass das gut zu mir passt und hat.
Okay, jetzt hast du irgendwann dein erstes Staatsexamen gehabt und auch das wäre ja eine Möglichkeit gewesen, dann zu sagen, ich mache gar kein zweites Staatsexamen. Gibt es ja auch den einen oder anderen KollegInnen, die das nicht mehr für sich in Betracht ziehen. Aber die Diskussion hattest du quasi nie. Du hast dann direkt gesagt, na, jetzt machen wir erstes, machen wir auch ein zweites.
Genau, also das wäre für mich, war das nie ein Gedanke. Aber ich wusste, dieses Lernen, die Art und Weise, wie man im Jurastudium lernt, wie man auch Klausuren schreibt und bis auf den Schwerpunkt wenige eigene Schwerpunkte setzen kann, um auch sich mit Dingen vertiefter zu beschäftigen, da wusste ich, da brauche ich für mich eine Auszeit. Und die habe ich mir genommen durch die Promotion. Also die Promotion hatte, also der Ansporn war gar nicht, ich möchte gerne einen Doktortitel haben, weil ich denke, dass das auch taktisch irgendwie sinnvoll ist, sondern ich wollte möglichst, bevor es wieder in dieses klassische Lernen im zweiten Examen oder im Referendariat geht, für mich nochmal die Möglichkeit haben, mich noch mit irgendwas zu vertiefen. Mhm. Und deshalb war das für mich nie ein Gedanke, mache ich das zweite Examen nicht, sondern es war einfach klar, ich nehme jetzt diese Auszeit und dann mache ich das auf jeden Fall danach.
In welchem Rechtsgebiet hast du dann promoviert? Hast du dich dann vertieft?
Also ich hatte ja gesagt, ich habe den Schwerpunkt im Immaterialgüterrecht gemacht und das Urheberrecht hat mir einfach wahnsinnig gut gefallen. Ich hatte dann auch die Gelegenheit, an einem Lehrstuhl anzufangen als wissenschaftliche Mitarbeiterin und habe mir dann erstmal ein urheberrechtliches Thema gesucht. Meine okay. Doktormutter hat gesagt, das Allerwichtigste ist, suchen Sie sich ein Thema, für das Sie brennen. Da werden Sie sich jetzt ein paar Jahre mit beschäftigen. Okay. Und landete dann, also guckte mich so um, was sind so Themen, die mich interessieren, wo ich das Gefühl habe, es ist noch nicht so abgegrast, und landete dann im Grunde bei digitalen Fotografien. So habe ich angefangen. Und das sollte eine rein urheberrechtliche Arbeit werden. Und jetzt nehme ich euch einfach schon die nächste Frage vorweg, nämlich wie kam man denn da zum Datenschutzrecht?
Richtig.
Das lief dann sehr natürlich. Ich fing an, mich mit Literatur zu beschäftigen und der Position der Urheber im digitalen Kontext. Nicht nur im reinen Online-Kontext, sondern schon davor der Wechsel von analoger Fotografie zu digitalen Fotografien und der Rechtsposition und möglichen Schutzlücken, die sich eben durch die voranschreitende Digitalisierung und das Internet ergibt, da mal reinzugucken. Und dann merkte ich sehr schnell, dass man bei digitalen Fotografien sich nicht nur den Urheber angucken kann, sondern auch den Abgebildeten. Du hast immer, wenn du guckst, gibt es Schutzlücken, hast du ja immer den Abgebildeten. Ja. Und so fing ich halt auch an, mir den Abgebildeten anzugucken und das damals vordergründig relevante Kunsturhebergesetz. Ja. Und den 22 KUG. Und dann, das war, jetzt muss ich lügen, ich glaube 2012, als ich da dran saß. Ja. Und dann war das auch der Zeitpunkt, wo, ich hoffe, ich spreche jetzt den Namen richtig aus, Vivian Redding den ersten Entwurf der DSGVO vorstellte. Und da zählte ich irgendwie so eins und eins zusammen und sagte, ich kann jetzt dieses digitale Bildnisse-Thema nicht ohne den Datenschutz irgendwie betrachten, weil das ist ja eigentlich viel spannender als diese urheberrechtliche Komponente. Und freute mich dann darüber, wie ich dann so langsam zum Datenschutzrecht kam, weil das wieder so eine bisschen technischere Komponente war, die ich ja eigentlich gerne mit dem Physikstudium mir näher angeguckt hätte. Und so kam das dann, dass das am Ende eine Arbeit war, die letztendlich 30% urheberrechtliche Fragen, 30% KUG und 30% diese datenschutzrechtliche Komponente, weil diejenigen, die vor 2018 sich schon mit Datenschutzrecht beschäftigt haben, sich daran erinnern, dass das Zusammenspiel von KUG und dem alten BDSG noch ein bisschen anders lief, als das jetzt heute unter der DSGVO ist. Und so kam das.
Das war ja im Grunde aber schon eine sehr starke Veränderung des ursprünglich gewählten Schwerpunktes für die Arbeit, kann ich mir vorstellen. War das so unproblematisch möglich oder hat dann die Doktormutter gesagt, wer weiß, wen das überhaupt interessiert mit der DSGVO, ob sich das durchsetzt?
Das finde ich sehr witzig, als wenn du hell sehen könntest oder dabei gewesen wärst.
Weder
ja,
noch.
Also es ist so, dass meine Doktormutter war da offen dafür. Der Schwerpunkt ihres Lehrstuhls war neben Urheberrecht auch vor allem UWG, also Datenschutz war da nicht groß angesiedelt, war aber auch sonst nirgendwo anders angesiedelt. Es ist nicht so, dass es damals Lehrstühle gegeben hätte, bei denen das große Thema gewesen wäre. Die war da offen dafür, solange die urheberrechtliche Komponente noch da war. Aber es gab tatsächlich später bei der Bewertung der Arbeit jemanden, das war nicht sie, jemanden, der sagte, das ist aber ein bisschen viel Datenschutz jetzt hier drin. Also das weiß ich jetzt nicht, was das soll, das mit diesem Datenschutz. Wirklich genau diese Frage, Michael, die du gestellt hast, was soll das? Warum macht die da jetzt so einen Riesenfass auf mit diesem Datenschutz? Wen interessiert das denn eigentlich?
Hat ja zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt auch niemanden interessiert, ne? Ist ja so.
Also außer Akademikern, ja, nein, aber in der einen oder anderen Behörde, aber in der Praxis hat es wirklich keinen interessiert, glaube ich.
Wenig.
Nun gut, jetzt hattest du irgendwann dein Doktortitel, aber dann ja noch quasi das Referendariat vor dir, korrekt?
Mhm. Ne? Richtig.
Wie bist du denn dann in das Referendariat reingegangen? Weil ich vermute mal, während des Referendariats hattest du jetzt nicht mehr ganz so viel mit Urheberrecht und Datenschutz zu tun.
Es kommt darauf an, was man als viel betrachtet. Also ich habe die Station dann schon sehr bewusst gewählt. Also es fing, lass mich lügen, womit fängt man denn an? Mit der Zivilstation, ja. Genau. Ich war bei einem Landgericht in Berlin in der Kammer, bei der tatsächlich datenschutzrechtliche Verfahren ankam. Ja. Und das war auch sehr schön für mich, dass die Richter und Richterinnen in der Kammer keine so große Passion hatten für das Thema. Das heißt, in der Zeit, wo ich da war als Referendarin, gab es tatsächlich Verfahren mit datenschutzrechtlichen Bezügen, die ich dann bearbeiten durfte. Ja. Dann war ich in der Verwaltungsstation, bin ich damals als Referendarin zur Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, also der Berliner Aufsichtsbehörde. Da hatte ich das erste Mal Kontakt mit denen. Darauf bin ich aber tatsächlich gar nicht selber gekommen. Mein Kollege damals, der parallel mit mir REF machte, mittlerweile Professor Dr. Sebastian Goller, der, ob der schon mal Gast bei euch war.
Nein,
Goller. Also wir hingen da sehr viel in der Promotionszeit zusammen rum und der hat gesagt, du, ich gehe zur Berliner Aufsichtsbehörde, warum machst du das nicht auch? Und dann dachte ich, naja, da wird schon, warum eigentlich nicht? Und war dann da die 3 Monate und dann die Anwaltsstation habe ich in einer großen Kanzlei in Hamburg gemacht, die auch das Datenschutzrecht bei sich im Team verankert hat.
Okay, dann hattest du doch während der Zeit schon viel die Möglichkeit, mit Datenschutz zu arbeiten, zu hantieren. Das ist ja natürlich in der Tat sehr spannend. Jetzt hattest du irgendwann dein zweites Staatsexamen in der Hand und damit stehen einem ja quasi dann, wenn man so will, die ganze Welt offen. Jetzt hast du dich schon relativ stark mit dem Thema Datenschutz beschäftigt, hättest ja aber auch in dem Moment jetzt auch nochmal sagen können, Datenschutz, ich mache jetzt was anderes, ich gehe in eine andere Richtung. Dem scheint aber nicht so gewesen zu sein. Wo hat sich denn dann hingetrieben und vor allem auch warum?
Also, kennt ihr Leute, die Datenschutz gemacht haben und drin waren im Thema und dann gesagt haben, ich habe da keinen Bock mehr drauf? Also mein Eindruck ist, wer sich so reingearbeitet hat, dass er das versteht, was dieses Datenschutz eigentlich ist, da gehst du dann nicht mehr raus.
Ja, ich kenne den einen oder anderen, aber die hatten wir noch nicht im Interview, sagen wir es so.
Das ja, genau.
Nee, also das war, ich hatte dann auch, ich glaube, das ist so ein bisschen so wie Steuerrechtler, die dann so ein bisschen das Gefühl haben, ah, ich habe ja aber so Herrschaftswissen, das habt ihr anderen nicht. Also das war, ich fand das ganz fantastisch, so viel über Datenschutz schon zu wissen zu dem Zeitpunkt und habe dann, wollte, was ich auch das ganze Studium über wollte, das war für mich immer klar, ich werde Anwältin. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so sagen darf, aber nachdem ich die Verwaltungsstation bei der Behörde gemacht hatte, war für mich noch deutlicher klar, ich möchte eigentlich Anwältin werden. Das ist eigentlich wirklich sehr fraglich, wie sich das dann anders entwickelte, aber lassen wir das. Jedenfalls für mich war klar, ich möchte Anwältin werden und hatte mich in Berlin umgeguckt. Berlin war halt, ich würde sagen, es ist heute wahrscheinlich ein bisschen anders, aber nicht viel anders, für so Datenschutzthemen und diesen grünen Bereich, also Immaterialgüterrecht, nicht so gut aufgestellt. Wenn man das machen wollte, dann ging man eher nach Düsseldorf, Hamburg. Ja. Da waren andere Großstädte mehr, dass da Kanzleien ihre Teams für hatten. Und fand dann aber eine größere Kanzlei, die auch Datenschutzrecht mit in Berlin machte, aber auch Telekommunikation, IT-Recht und da aber auch ganz gut zusammenarbeitete mit Teams aus anderen Standorten, die auch Datenschutz machten. So kam ich da rein.
Und darf ich ganz kurz fragen, warum war klar, dass du Anwältin werden willst? Weil häufig hat man ja, bevor man anfängt, Jura zu studieren, bevor man mal einen Anwalt bei der Arbeit sozusagen beobachtet hat, eine ganz andere Vorstellung davon, was so ein Anwalt am Tag tut. Und also wie war deine Vorstellung geprägt? Ist jemand aus der Familie vielleicht Jurist, Juristin, die wo du schon sagst, okay, da weiß ich, was da tagtäglich auf mich zukommt, deswegen will ich das auch werden. Und hat sich die Vorstellung dann bewahrheitet, als du es dann wirklich in der Praxis geworden bist, gesehen hast?
Also es ist niemand in meiner Familie Jurist. Zu dem Zeitpunkt, also warum ich es im Studium wollte, ist, weil diese juristische oder die Herangehensweise, die Arbeitsweise, die man da ja lernt, so Anwaltsperspektive, Behördenperspektive oder Staatsanwaltschaft oder Gericht oder so, wie man da ranging an die Themen, das, ich hatte einfach das Gefühl, das hat sich ja dann auch in Klausuren so ein bisschen bewahrheitet, das geht mir einfach am einfachsten von der Hand. Ich habe, ich kann es nicht sagen, aber dieses Interessenvertreter zu sein, das hatte ich, das lag mir nicht nur, sondern das hat mir auch einfach Freude bereitet. So. Mehr als, also was ich mir nie hätte vorstellen können, und sollte das nochmal passieren, könnt ihr mich nochmal einladen, dass wir darüber sprechen, wie es denn so weit kommen konnte. Was ich nie gedacht habe, ist, dass ich Richterin werde. Weil dieses tatsächlich die finale Entscheidung zu treffen, so, die Rang, das habe ich nie für mich gesehen. So. Und zu dem Zeitpunkt, als ich dann wirklich die finale Entscheidung treffen musste, mich irgendwo zu bewerben, hing ich ja auch schon 2,5 Jahre hinter meinen Studienkollegen hinterher, die, wenn sie nicht promoviert haben, schon im Anwaltsberuf waren. Das heißt, ich konnte mir da auch so ein bisschen angucken und bei denen abgucken, was machen die eigentlich und wie geht's denen damit so.
Das heißt, du konntest zu dem Zeitpunkt aber auch schon sehen, dass je nachdem, in welcher Kanzlei sie tätig sind, sich das Wort Freizeit nicht mehr ausbuchstabieren werden konnte von den Leuten. Oder wie war da dein Blick auf die Sache?
Das, ich würde jetzt auch rückblickend mit den eigenen Erfahrungen, die ich habe, gar nicht sagen, dass es unbedingt von der Kanzleigröße abhängt, sondern thematisch, was du machst. Wenn du im Bereich Litigation tätig bist, dann hast du einen viel planbareren Tag. Du bist natürlich auch abhängig davon, dass Gerichte dir Fristen setzen, die unter Umständen Druck ausüben. Aber insgesamt hast du ein viel planbareres Geschäft. Dann ist es egal, ob du in einer großen Einheit bist oder in einer kleinen Einheit. Und wenn du beratend tätig bist, ist der Zuschnitt wieder anders. Und da auch, also ich glaube, ein Strafrechtler in einer kleinen Einheit hat mehr Stress als oder kann mehr Stress haben als jemand, der beratend in einer größeren Einheit ist. Einfach weil, wenn es eine größere Schlagzahl an Sachen gibt, wo viel an Fristen dranhängt, dann die nicht so planbar sind, weil Strafrechtler, wenn da jemand anruft und sagt so, ich bin jetzt hier in Untersuchungshaft, können Sie mir mal helfen, dann ist das ja auch nochmal eine ganz andere Auswirkung auf die, wie heißt das, Work-Life-Balance. Ja. Deshalb, was ich beobachten konnte, bei den, bevor ich mich beworben habe und angefangen habe als Anwältin, ist, dass es stark auch davon abhängt, was machst du inhaltlich. Und nun ist das Datenschutzrecht, es kommt natürlich auch darauf an, was du machst, wo es selten um Leben und Tod geht, sondern viele planbarere Sachen. Wir wissen alle, so Datenpannen und Hacking-Vorfälle kommen immer Freitagnachmittag.
Ja.
Aber unabhängig davon, selbst das Fristengeschäft, wenn zum Beispiel Aufsichtsbehörden sich melden beim Mandanten oder so, ist es was, da hat man die Möglichkeiten zur Fristverlängerung und sowas und sich das alles besser einzustellen. Damit will ich jetzt nicht sagen, in größeren Einheiten wird nicht mehr gearbeitet, aber ich würde diese Unterscheidung, kleine oder große Kanzlei, nicht sagen, das ist zwingend der Indikator dafür, wie viel Freizeit man hat.
Okay, gut. Jetzt hast du dann irgendwann gesagt, okay, jetzt ich möchte Anwältin sein, jetzt bist du dann auch Anwältin gewesen in der Kanzlei, aber trotzdem hast du irgendwann dann den Punkt gemacht, dass du in eine Aufsichtsbehörde hineingegangen bist. Also ich korrigiere mich, aber in einer Aufsichtsbehörde ist man ziemlich wenig Anwalt.
Ja, ich ja, auch da gibt es, würde ich sagen, Möglichkeiten bei der Frage, wie man auch beratend tätig ist in der Aufsichtsbehörde und vielleicht auch gemeinsam mit Verantwortlichen schaut, wie man Prozesse gestalten kann, um das dem Problem abzuhelfen. Es ist nicht so, also das ist ja gerade die besondere Zwitterstellung von Datenschutzaufsichtsbehörden, die einerseits sehr problematisch ist und aus meiner Sicht auch nicht gut funktioniert, aber gleichzeitig beschäftigt in den Behörden die Möglichkeit gibt, ich bin sowohl irgendwie eine Spezialstaatsanwaltschaft, so. Und dann kommen wir in Bußgelder rein und ich bin die Anlaufstelle für BürgerInnen und unterstütze da, gucke Verantwortlichen extrem auf die Finger und bis in die letzte dunkle Ecke rein, bei einer Vorortkontrolle vielleicht, aber unterstütze auch beratend dabei, die Prozesse irgendwie in Bahnen zu leiten, dass ich als Aufsichtsbehörde sagen kann, so ist jetzt in Ordnung. Und diese ganzen Ebenen der Aufsichtstätigkeit sind also eben auch schwierig unter einen Hut zu bringen, aber eröffnet jemandem die Möglichkeit, nicht nur sehr stupide eine Sache zu machen.
Müssen wir uns noch mal kurz, vielleicht, Entschuldigung. Ich wollte nur kurz dazwischen einwerfen. Wir haben es, glaube ich, noch nicht gesagt, dass du in Berlin, also bei der Berliner Datenschutzbeauftragten, dann tätig warst. Zuletzt knapp 4 Jahre, glaube ich, ne, als Referentin.
Da, ja, darf ich kurz ergänzen? Und davor war ich fast 3 Jahre in der Brandenburger Aufsichtsbehörde. Das heißt, aus der Kanzlei bin ich erst in die Behörde, die ihren Sitz in Kleinmachnow hat. Und dann nochmal zwischen den Behörden gewechselt.
Okay.
Also insgesamt waren es 7 Jahre ungefähr.
Okay, 7 Jahre. Dann habe ich die Einleitung, die wir jetzt nicht wiederholen können, das ist jetzt mit drauf, habe ich da ein bisschen verpatzt. Aber okay, es waren also in Summe quasi mehr. Aber in Berlin warst du ungefähr 4 Jahre, wenn ich das richtig gesehen habe, genau. Hattet ihr denn da so viel Kapazität, wirklich beratend tätig zu werden? Weil man hört das aus allen Ecken und Enden eben, dass das gerade leider nicht möglich ist bei den Behörden.
Nee, absolut nicht. Kapazitäten fehlen allen Ecken und Enden für alles Mögliche. Aber naja, ich verrate jetzt kein Geheimnis. Ihr hattet ja vor kurzem auch Nico Herting da, der so Anekdoten erzählt hat. Und ich muss sagen, er hat die Arbeitsweise der Behörden erstaunlich konkret wiedergegeben, ohne dass er selber mal drin gearbeitet hat. Das ist beachtlich. Und er sagte, man musste auch einfach die Menge an Beschwerden, die reinkommen, ja irgendwie auch abarbeiten und auch pragmatisch zu Ende bringen. Und um so Verfahren auch zu Ende bringen zu können, muss man Verantwortlichen, gerade solchen, die nicht gut oder gar nicht beraten sind von jemandem mit Fachexpertise, auch aufs Pferd helfen. Ja. Und das heißt, im Zusammenhang mit Prüfverfahren zuletzt vornehmlich ging es um Tracking-Technologien und da hatte ich gerne auch Verantwortliche, Vertreter von Verantwortlichen, mit denen ich Kontakt hatte, die einfach keine Vorstellung davon hatten, was da eigentlich auf ihrer Webseite passiert, habe ich auch eine beratende Komponente reingebracht, um den Verantwortlichen in die Position zu bringen, dass wir gemeinsam erstmal gucken können, wie wir das Problem lösen. So, da kann man sagen, das ist ja keine klassische Beratung, aber so habe ich das zumindest empfunden, haben die Verfahren auch immer eine leichte beratende Komponente mit drin, um die Probleme auch im Sinne der Betroffenen zu lösen.
Ja. Kurz nochmal zur zeitlichen Einordnung. Wir haben jetzt gerade festgestellt, du warst in Gänze 7 Jahre dort. Wann hast du denn angefangen? Also wann die DSGVO ist in Kraft getreten, ist dann wirksam geworden 2 Jahre später. Wann war das?
Also als anwaltlich angefangen habe ich 2017 und jetzt kommt auch die Erklärung, warum ich in der Behörde gelandet bin, obwohl ich die ganze Zeit erzähle, ich wollte so gerne Anwalt werden und Behördenstation im REF war nicht so richtig meins. Es war 2017, ich war eben schon unglaublich spezialisiert und Mandanten, man merkt, es sind ja eher immer so ein bisschen letzte Minute, es war 2017 einfach noch nicht viel im Bereich Datenschutzrecht an Mandaten, sondern die Schwerpunkte waren anders. Ich habe einige so IT-Beratungs- oder IT-Projekte mit betreut, so in die Richtung. Ich wollte aber unbedingt, Mai 2018 NATO, und ich wollte einfach in diesem historischen Zeitpunkt so viel Datenschutz machen, wie geht. Und dann landete extremst zufällig die Ausschreibung der Brandenburger Behörde auf meinem Tisch, weil jemand sie mir da hinlegte und sagte, du willst doch nur Datenschutz machen. Na, dann geh doch zur Behörde nach Brandenburg. Die haben ja eine Stelle, wo es nur darum geht, die Einführung der DSGVO zu betreuen. Und nachdem ich dann mit mir so ein bisschen ins Gespräch gegangen bin, kann ich denn jetzt wirklich meine Anwaltszulassung zurückgeben und in eine Behörde zu gehen, nachdem ich da entschieden habe, ja, ich habe einfach so viel Lust, diese Anfangsphase zu betreuen, bin ich dann zum Januar 2018, am 2. Januar 2018, das erste Mal da in Kleinmachnow aufgeschlagen, habe gesagt, hier bin ich. Und was war eigentlich nochmal deine Frage?
Ja, ich wollte in der Tat wissen, wann du bei der Behörde angefangen hast, bezogen auf das Inkrafttreten der DSGVO.
Genau.
Das heißt aber, also, du bist dann, roundabout 5 Monate, also die DSGVO war ja schon in Kraft, aber anzuwenden war sie dann am 25. Mai 2018. Das heißt, du bist roundabout 5 Monate vorher quasi bei der Behörde aufgeschlagen. Mal so ein bisschen flapsig gesagt, gab es schon viele andere in der Behörde, die sich so gut wie du mit der DSGVO auskannten?
Gab es auf jeden Fall welche, aber ich sag mal, das Gros an KollegInnen dort, die haben halt noch ihre Fälle unter BDSG abgearbeitet und da waren auch noch Berge, so für die mussten diese Fälle erstmal abgearbeitet werden und null Kapazitäten und dafür war ich letztendlich da, auch sowohl in der Behörde einfach zu gucken, muss die Behörde jetzt die Prozesse ändern, wo müssen jetzt die KollegInnen vielleicht auch noch geschult werden, um zu sehen, was sich jetzt ändert. Und dann hatte tatsächlich die Brandenburger Behörde, was ich sehr gut fand damals, ein Projekt, wo sie durch ganz viele, ich glaube am Ende waren es 35 dort Behördenland, also durch die Landkreise und dort öffentliche Stellen getingelt bin, um mit einem Informatiker zusammen, um die Leitungspersonen in den öffentlichen Stellen in Brandenburg auch mit der DSGVO vertraut zu machen. Mhm. Das heißt, ich habe nicht nur in der Behörde die Einführung der DSGVO betreut, sondern auch in den öffentlichen Stellen im Land.
Ja.
Und ich habe manchmal im Jahre 2025 das Gefühl, dass in der einen oder anderen öffentlichen Stelle, aber das lassen wir das Thema.
Du, ich will nicht sagen, dass die da gesessen haben und mir zugehört haben.
Ach so, okay.
Ne? Also
körperlich anwesend.
Also ich verstehe, die fanden uns damals, also die haben sich viele nicht gefreut, dass ich da zu Besuch gekommen bin, um dem da 2 Stunden was zu erzählen, weil die hatten da noch ganz andere Probleme und dann sollten sie jetzt auch noch hier mit DSGVO oder irgendwie sowas, ne.
Ich kenne das ja, ich war in dem Zeitraum auch so ein bisschen auf Lesereise mit der DSGVO, so ein bisschen durch, du warst eher im östlichen Teil, ich war eher im westlichen Teil von Deutschland unterwegs, da waren in der Tat nicht alle so richtig erquickt darüber, was dann da auf sie zukommt. Aber eine kurze Mutmaßung von mir, du musst da auch nicht drauf antworten, wenn du nicht willst, aber wenn ich jetzt denke, da ist eine Aufsichtsbehörde, die hat jetzt genau wie wir alle die DSGVO quasi vor der Brust und weiß, was sie für Aufgaben demnächst zu bewältigen hat. Und da kommt Anfang des Jahres, 5 Monate vorher, eine junge Dame, die für das Thema brennt, sagt, ich will genau das Thema machen und ich will eigentlich nicht zur Behörde, aber ich komme trotzdem zu euch, weil ich das Thema umsetzen will. Die müssen doch den goldenen und nicht den roten Teppich ausgelegt haben und dich mit Kusshand genommen haben eigentlich.
Das ist interessant. Ich dachte gerade, du willst hier darauf hinaus, dass die alle gesagt haben, oh Gott, die sollen uns wegbleiben, das macht uns nur Arbeit. Ja. Weil es gibt ja so langläufig Vorstellungen von so Behörden und die Vorstellung ist ja auch, wenn da jemand kommt, der irgendwie Bock hat zu arbeiten, so jemanden will man nicht, der versaut einen den Schnitt.
Das hätte ich nie on camera gesagt.
Darum dachte ich, darauf willst du hinaus.
Nein.
Ich bin da wirklich sehr nett empfangen worden. Man muss auch dazu sagen, die Stelle war eigentlich auf 1 Jahr ausgeschrieben. Ich hatte für mich innerlich darauf eingestellt, ich gehe da 1 Jahr hin. So ein bisschen wie so ein LLM, den ich mache. Mhm. So LLM im Datenschutzrecht in Klein Machno. Mhm. Und nach 1 Jahr läuft das von alleine aus und dann gucke ich, wie ich das mache. Am Ende war ich fast 3 Jahre da, muss man sagen. Man kann das von außen sagen, es war nicht so schlecht. Und wenn mich jemand heute fragen würde, Nina, würdest du empfehlen, in einer Datenschutzaufsichtsbehörde zu arbeiten, wäre auf jeden Fall die Antwort, ich habe da Sachen gelernt, die kannst du niemals in der Anwaltschaft lernen. Ja. Und das hing auch damit zusammen, dass ich wirklich sehr nett empfangen wurde. Man hatte auch wirklich, selbst die Leute, wo man sagen würde, das sind so richtige klassische Beamte, gerade die hatten sehr viel Interesse, so wie ist das, in der freien Wirtschaft zu arbeiten als Anwalt? Was hast du da so erlebt? Kannst du Erfahrung? Also eine große Aufgeschlossenheit, ja.
Und dann zwischendurch nochmal quasi ungefähr 3 Monate Holland. Wie kam es dazu?
Da springen wir jetzt ein paar Jahre weiter. Ja, also da müssen wir springen. Ich bin dann, als ich das Gefühl hatte, in Brandenburg habe ich den alle, also das ist für mich, war eine gute Zeit, aber ich möchte noch was Neues sehen. Da bin ich ja erstmal in die Berliner Aufsichtsbehörde, die da eine sehr interessante neue Stelle hatten, wo ich ein bisschen was mitwirken konnte. Mhm. Und in Berlin gab es dann ein Programm, also da konnten dann alle Aufsichtsbehörden in Europa mitmachen. Aber in Berlin war das für mich einfach konkreter, dass das für mich passte. Ein Austauschprogramm, das sogenannte ETSA Secondment Programm. Das ist vor 20, wann hat denn, das muss 2019 das erste Mal aufgekommen sein, weil ich weiß, dass der Start dann verschoben wurde wegen Corona. Mhm. So, irgendwann kam das dann wieder in Gang und da können innerhalb eines Jahres, das ist ein Programm, das ist auf ein Jahr angelegt, können Beschäftigte der Aufsichtsbehörden innerhalb Europas Mitarbeiter austauschen für Zeiträume von, also ich erzähle jetzt was, was man auch nachlesen könnte, da gibt es ein offizielles EZ-Dokument, zwischen 2 Wochen und 6 Monaten, glaube ich, kannst du in eine andere Behörde und da gibt es viele Faktoren, nehmen die dich überhaupt, wie lange lässt dein Dienstherr dich weg und so weiter. Bei mir war das Endergebnis, ich war 3 Monate in der niederländischen Aufsichtsbehörde, die hat ihren Sitz in Den Haag und war dort in einem Team, die machen Untersuchungen oder die machen die Fallbearbeitung bei Verantwortlichen, bei denen der One-Stop-Shop-Mechanismus greift. Das heißt, alles, was nicht rein niederländische Unternehmen sind. Das war schon deshalb interessant, das gibt es meiner Kenntnis nach in keiner deutschen Aufsichtsbehörde, dass die ihre Teams so teilen, internationale Verantwortliche und rein nationale Verantwortliche. Das war für mich schon sehr aufschlussreich von der Arbeitsweise her. Und in dem Team landete ich dann, weil da konnte man dann auch mit jemandem was anfangen, der kein Niederländisch spricht, weil da sowieso in dem Team nur alles auf Englisch kommuniziert wurde. Und dieses Programm, also ich gehörte zum ersten Durchgang von Leuten, die da mitgemacht haben. Ich weiß, es ist mittlerweile der zweite Durchgang, das zweite Jahr, wo das läuft. Und das wird rege gemacht und mein Eindruck ist auch, dass das sehr fruchtbar ist, dass einfach man untereinander die Arbeitsweise der anderen kennenlernt. Also es kann nur eine andere Struktur der Behörde sein, die ja schon sehr interessant ist, sich mal damit zu beschäftigen. Ist es vielleicht bei den deutschen Behörden, strukturiert man da vielleicht auch irgendwas um? Ich war damit auch in einer Behörde, die zentral organisiert ist. Es war für mich unglaublich spannend zu sehen, wie gearbeitet wird, wenn man sich nicht mit 17 anderen noch abstimmen muss, bevor man mal was sagen darf, auf internationaler Ebene. Und man knüpft auch gute Kontakte. Insofern, ihr habt da vermutlich keine Vorstellung davon, was passiert, was da für eine Maschinerie in Gang gesetzt wird, wenn man einen Fall bearbeitet, wo der One-Stop-Shop-Mechanismus greift und also man mit im Zweifel allen Behörden in Europa kooperieren muss, je nach Größe des Unternehmens. Ja, da gibt es Abstimmungsprozesse und Zwischenstände, die mitgeteilt werden und so weiter und so fort. Und da ist es schon ganz hilfreich, wenn innerhalb Europas man die Leute, mit denen man auf dieser Verfahrensebene sehr viel kommuniziert, auch mal gesehen hat und auch mal einen Hörer in die Hand nimmt. Ich habe nämlich zum Beispiel den Kollegen in den Niederlanden im Rahmen einer Präsentation mal klargestellt, was ist ein Organigramm? Wo findet man ein Organigramm auf der Webseite einer deutschen Behörde? Hm. Und wie geht man mit so einem Organigramm um? Und seitdem rufen die auch mal die deutschen Kollegen häufiger an. Und für den Fall, dass es deutsche Aufsichtsbehördenmitarbeiter gibt, die wahnsinnig genervt sind, dass die Niederländer jetzt so häufig anrufen, das war meine Schuld.
Ja? Jetzt haben wir's.
Jetzt haben wir's.
Mich interessiert natürlich auch immer so ein bisschen transnational, wie sich die unterschiedlichen Kulturen dann natürlich auch so darstellen. Und ich habe 20 Jahre lang 1000 Meter von der niederländischen Grenze entfernt gewohnt und ich habe die Niederländer als unglaublich pragmatisch an ganz, ganz vielen Stellen da wahrgenommen. Und deutsche Behörden würde ich jetzt nicht unbedingt den Stempel pragmatisch aufdrücken, sondern sehr, sehr am Gesetzestext entlang diskutierend, so möchte ich das mal formulieren. Wie war denn das in einer niederländischen Behörde im Vergleich zu einer deutschen Behörde? Die Kultur, die Art und Weise, mit Problemen, mit Herausforderungen umzugehen?
Also ich würde sagen, ich fange mal am Low-Level an. Es gibt schon ein anderes Selbstverständnis dort. Also wenn man da in die Büroräume der Behörde reingeht, ist das deutlich besser ausgestattet. Auch weil, das hat man mir so klar gemacht, man geht davon aus, dass die Leute anders und besser arbeiten, wenn die Ausstattung auch besser ist. So, ne? Und
sagt mir aber jeder Handwerker.
Zum Beispiel auch, Da gibt's einen Kaffeeautomat, da kannst du dir den ganzen Tag gratis Kaffee rausziehen. Mhm. So. Und die Kollegen, es gibt dann auch mal Rückbesuche, die es gab in der Berliner Behörde. Und wenn ich dann sage, Kaffee, muss ich mal gucken, ob irgendeiner der Kollegen seine Kaffeemaschine mal bereit ist, gerade anzuschmeißen, die er privat hier mitgebracht hat, dann ist schon so, was ist das denn hier? Und so fängt das schon an, also einfach, wie dort gearbeitet wird. So vom Surrounding gibt es schon Unterschiede. Ja. Dann von der Arbeitsweise. Ich will jetzt gar nicht sagen, die sind pragmatischer. Das klingt dann so ein bisschen, als wenn die das Gesetz nicht richtig anwenden.
Nee, nee, aber so meine ich das auch nicht.
Es ist so vom, ich versuche es mal juristisch aufzuhängen. In Deutschland ist es so, wenn man einen Verwaltungsakt erlässt als Aufsichtsbehörde, sei es mal eine Verwarnung oder eine Anordnung oder so, und einer der Beteiligten ist damit nicht zufrieden, dann ist der nächste Schritt, es geht vors Gericht. Das heißt, es muss halten vor der Prüfung eines Richters. In den Niederlanden gibt es einen Zwischenschritt. Das heißt, wenn mit der ersten Maßnahme kein Einverständnis besteht und der Betroffene sich dagegen wehren möchte, also der Betroffene im Sinne von die betroffene Person, der Beschwerdeführer oder das verantwortliche Unternehmen, gibt es da einfach in-house die Widerspruchsebene nochmal. Das heißt, es landet für eine zweite Prüfung nochmal in der niederländischen Aufsichtsbehörde, wo sie, ich möchte es so einfach ein Team haben oder ein Referat haben, was dann nur damit sich beschäftigt. Es ist wahrscheinlich vom Aufbau her dann ähnlich. In Deutschland haben wir Sanktionsstellen in den Aufsichtsbehörden, so als separate Einheit, und da ist es halt so eine separate Widerspruchseinheit, wo das Ganze nochmal auf juristische Defizite oder so geprüft wird. Und wenn man das weiß, dass, ich sag mal, ich erlasse einen Bescheid, und wenn der nicht so richtig perfekt war juristisch, dann kommt er nochmal hier bei uns ins Haus, dann ist er noch eine Etage höher, dann kann man das nochmal ausbügeln. Oder aber du weißt, wenn ich einen Bescheid erlasse, der Nächste, der das sieht, ist ein Richter, dann ist möglicherweise die Herangehensweise, wie extremst gründlich oder wie hast du es genannt?
Wie zeitintensiv.
Ja, man das macht, ist eine andere. Und das lässt sich aber dann halt auch begründen anhand der Verfahrenswege. So. Mhm. Und das ist zum Beispiel ein Unterschied.
Okay, auch mit einem kleinen bisschen Blick auf die Uhrzeit. Wir könnten uns jetzt noch stundenlang über unterschiedliche Behörden und so weiter und so fort unterhalten. Aber irgendwann hast du mal gesagt, so, liebe Behörde, tschüss, hier ist meine Kündigung. Ab dafür, ich mache mich jetzt selbstständig. Warum?
Also die Entscheidung, es waren zwei Entscheidungen. Die erste war, gehe ich? Und die zweite war, was mache ich dann? Das war unabhängig voneinander. Mhm. Ich hatte ja eben schon erzählt, ich habe am Wochenende ein bisschen Hausaufgaben gemacht und ein paar eurer Folgen angehört. Und ich fand eine Aussage ganz fantastisch. Und ich glaube, die möchte ich wiedergeben, nämlich von Nina Dirks, meiner Namensvetterin, die auf die Frage, warum sie nicht irgendwie auch in einem öffentlichen Dienst oder in der Verwaltung gelandet ist, sagte, das sei mit ihrer Persönlichkeitsstruktur nicht vereinbar. Und ich glaube, das kann man auch für mich sagen. Also ich war 7 Jahre da und habe 7 Jahre lang die Option, mich verbeamten zu lassen, abgelehnt, weil mir schon immer klar war, dass der öffentliche Dienst ist nicht die Arbeitsweise, die für mich dauerhaft funktioniert. Ich habe dort so viel gelernt und stand da auch so lange dahinter, was meine Aufgabe war, wie es eben war, diese 7 Jahre lang. Aber irgendwann war der Punkt klar, ich möchte aus Gründen wieder in die Anwaltschaft, in die Interessenvertretung, unter anderem auch, um mehr bei der Prozessgestaltung mitzumachen. Man gehört in der Behörde, wir haben eben darüber gesprochen, Beratung ist so ein minimales Maß. Mhm. Und ich glaube einfach von mir, jetzt klingt jetzt vielleicht ein bisschen egoistisch oder wie sagt man, arrogant. Ich glaube, dass ich in der Prozessberatung und in der Gestaltung von datenschutzrechtlichen Prozessen einfach sehr gut bin. Und das kann man dann halt nicht. Man bekommt immer nur auf den Tisch die Fälle, wo der Drops gelutscht ist, das Problem hat sich verwirklicht, man muss jetzt noch den Karren aus dem Dreck ziehen und gucken, ob man dafür jetzt noch irgendwem auf die klar macht, dass das so keine gute Idee war, wie es gelaufen ist. Und ich glaube, meine Fähigkeiten, die ich habe, die von denen ich überzeugt bin, die konnte ich da einfach nicht in dem Maße fruchtbar machen. So, und dann war für mich die Entscheidung gefallen, jetzt gehe ich wieder. Und aber was ich dann anderes mache und wo ich das, was ich viel lieber machen möchte, nämlich diese Prozessgestaltung, das hat dann noch ein bisschen gedauert. Auch diese Entscheidung, ihr habt es ja vielleicht auf unserer Webseite gesehen, ich mache das nicht allein, ich habe mich nicht allein selbstständig gemacht, sondern mit einer Kollegin, die auch in der Berliner Aufsichtsbehörde tätig war. Das war ein Prozess, der dann einfach noch ein bisschen gedauert hat. Darum war zwischen dem, ich gehe aus der Behörde weg und die Kanzlei geht irgendwie an den Staat, da lag auch ein bisschen Zeit noch dazwischen.
Ja, aber du hättest ja theoretisch auch wieder in eine Kanzlei gehen können, sage ich, lass mich wieder anstellen, werde dann irgendwann vielleicht auf Sicht irgendwie Partnerin oder wie auch immer. Wäre ja auch, weil das wäre ja ein Feld gewesen, was du schon kanntest. Aber da hast du dann bewusst das gesagt, ich möchte lieber mein eigener Herr sein.
Ja, du kannst halt in einer Kanzlei, in die du reingehst, ganz schwer dich vorher nur von außen sagen, also man könnte es bestimmt zu einem gewissen Grad rausfinden, was haben die für Mandanten. Hm. Und es gibt mit Sicherheit Mandanten, die, wo ich jetzt nicht denke, dass wir gut zusammenpassen, wo die wahrscheinlich auch nicht denken, dass wir gut zusammenpassen, weil ich natürlich auch in der Behörde bestimmte Prozesse mitbetreut habe, diesen Tracking-Bereich, Werbetracking-Bereich und so. Jemand sagte mir vor kurzem mal, Nina, du bist mit deiner Behörde, dass du in der Behörde warst, da bist du ein Hardliner, was so diesen Werbemarkt angeht. Und diesen Ruf wirst du auch nicht mehr los. So. Und wenn ich dann in der Kanzlei gewesen wäre, deren Hauptmandanten irgendwie so Werbeökosystem wäre, ich weiß nicht, also das ist ja nicht völlig ausgeschlossen, aber es gibt da bestimmte Punkte, da habe ich einfach kein Interesse, diese Interessenvertretung zu machen und die eben vermutlich auch nicht. Und so habe ich jetzt die Möglichkeit, die Ausrichtung der Kanzlei mehr selbst mitzubestimmen. Mhm. So.
Okay. Wenn du sagst, du hast die Möglichkeit, die Ausrichtung der Kanzlei mit selber auszurichten. Was für ein Kundenklientel vertretet ihr denn so in Pi mal Daumen? Ist das eher Mittelständler? Sind das eher kleiner? Sind das eher DAX-Konzerne? Wo geht denn da die Reise hin? Oder vielleicht auch Vereine?
Interessanterweise, man kann das ja auch nicht so richtig planen. Und bei uns war die Besonderheit, wir haben ja wirklich bei Null gestartet. Ne? Wenn du dich aus so einer Kanzlei rausgründest, nimmst du meistens irgendwie noch so einen Mandantenstamm mit. Bei uns haben wir wirklich von Null gestartet. Und es ist interessant, dass die Größenordnungen wirklich sehr divers sind. Also jetzt diese Woche habe ich gerade zu tun mit zwei Startups, die gründen. Also die, ich sag mal, ein App-Projekt haben, was ja nun wirklich Kleinstmandat noch ist. Das sind jeweils sehr wenige Leute. Aber auch zu Mandanten, die vielleicht, also würde man wahrscheinlich als mittelständisch von der Beschäftigtenanzahl einordnen, aber unglaublich viel Daten verarbeiten im Rahmen des Geschäftsmodells zum Beispiel. Öffentliche Stellen auch, interessanterweise, die sich für uns interessieren, weil wir durch unsere aufsichtsbehördliche Tätigkeit sowohl die Betreuung von öffentlichen als auch nicht öffentlichen Stellen kennen. Das ist ja, dass Wirtschaftskanzleien sind häufig, ist meine Vermutung, häufig fokussiert auf den nicht öffentlichen Bereich. Wir haben aber zum Beispiel auch Erfahrungen damit, wie es ist eben mit Sozialämtern zu prüfen, die Prozesse in Sozialämtern als Beispiel, in sonstigen Behörden oder sowas. Und da haben wir einfach ein Insight-Wissen, was auch für öffentliche Stellen interessant ist, dass wir sie beraten. So.
Okay, gut. Warum du ich glaube, der erste oder zweite Satz, den du am Anfang unseres Interviews gesagt hast, hat mir schon verraten, warum ihr Shortlaw wahrscheinlich heißt, weil du sagtest, ich habe irgendwann in jungen Jahren aufgehört zu wachsen. Also gehe ich mal davon aus, dass deine Kollegin und du wahrscheinlich beide nicht 2 Meter seid, sondern eher ein bisschen kleiner. Und deswegen der Name, also, oder?
Nee, sie ist schon einen Kopf größer als ich, okay. Muss nicht. Nein, wir wollten gerne, dass der Name schon mit uns zusammenhängt, wollten aber nicht sowas wie Meier Müller Kunze oder so, wie halt so Kanzleien da heißen. Ne? Also einfach so den ganzen Namen. Das war uns so Herbert und Schreck oder so, das war uns zu öde. Und irgendwann, wir haben dann überlegt, was kann man da für Wortwitze mitmachen? Und irgendwann, ich fuhr einfach mit dem Fahrrad gerade durch die Stadt kam mir die Idee, na, warum kombinieren wir denn nicht einfach ihren Nachnamen, Schreck, die erste Silbe, also das ist keine ganze Silbe, die ersten Buchstaben, mit dem Ende meines Namens und dann kommt man auf Short. Wir haben auch versucht, das auf der Webseite zu visualisieren, aber ich sag's, wie es ist, ne? Das richtig schön visualisieren zu lassen, hätte nochmal richtig Geld gekostet und das war es mir dann nicht wert, ne? Okay. Aber wir haben da so ein, ich sag mal, so ein kleines, sich bewegendes Element auf der Webseite, um zu versuchen, diese Namensfusion so ein bisschen zu verdeutlichen. Ja, guck mal da. Da siehst du es, wie es sich bewegt. Ja. Aber das noch besser zu machen, ich formuliere es mal anders. Sobald da ein besseres Design ist, wisst ihr, wir hatten ein richtig schönes, großes Mandat, wo Geld über war, das nochmal besser machen zu lassen.
Sehr schön. Da wäre ich jetzt in der Tat nicht drauf gekommen, weil dafür würde mir dann das C zwischen dem S und dem H fehlen, damit ich das direkt in Verbindung gebracht habe. Deswegen habe ich das eher.
Ja, da muss man so ein bisschen künstlerische Freiheit
drauf lassen. Okay, verstehe.
Das finden wir grundsätzlich, finde ich grundsätzlich gut. Mit ein bisschen Blick auf die Uhr müssen wir langsam aber sicher mal zum Ende für das heutige Interview kommen. So Standardfragen klammern wir heute mal ein bisschen aus, weil dafür haben wir ein bisschen mehr über deinen Weg heute kennengelernt, wie du dorthin gekommen bist, wo du heute stehst.
Eine ganz kurze Standardfrage wollte ich aber noch durchschreiben, nämlich die Frage, was hast du denn tagtäglich so typischerweise auf dem Schreibtisch? Also bist du viel vor Gericht, bist du eher beratend tätig, machst du bestimmte Klientel, hast du jetzt eben schon gesagt, ne? Aber was sind so deine Aufgaben? Lehrtätigkeit hast du auch schon angedeutet, machst du auch noch nebenbei. Wie sieht so eine typische Woche oder Monat aus bei dir?
Wir sind jetzt im ersten Jahr, also bei uns ist noch nichts typisch, würde ich sagen. Es gab keine zwei gleichen Tage. Ich kann sagen, vor Gericht, wie die meisten eurer Gäste, das versuchen wir zu vermeiden einfach, weil die Infrastruktur der Kanzlei im Moment nicht dazu ausgelegt ist. Wir machen sehr unterschiedliche Sachen. Also wir haben schon Sachen gehabt, die haben uns 4 Wochen am Stück beschäftigt und Sachen, die haben uns 2 Stunden beschäftigt. Daher, ich würde sagen, nicht typisch, aber es ist alles im Bereich Beratung und Begutachtung und so Schulung im weitesten Sinne, Schule-Workshop, so in die Richtung.
Okay, und dann noch quasi Gastdozentin, weißt du, an der Hochschule für Fotografie oder Ostkreuzschule für Fotografie.
Genau, genau. Das ist nur ein Blog-Seminar, das kommt nur 2-mal im Jahr vor, dass ich da Studierende der Fotografie noch mit Urheberrecht, wo ich ja herkomme aus diesem Bereich, und auch ein bisschen Datenschutz erfreue.
Ich kann sagen, hat der Datenschutzanteil dann trotzdem.
Datenschutz gibt es zwar trotzdem. Das mögen die auch nicht, kann ich sagen. Es ist so schade, dass ich war vorbereitet auf die andere Standardfrage, was ich verändern würde.
Ja, dann sag das auch raus. Was würdest du verändern? Hau raus.
Gib mir 20 Sekunden Werbeblock. Denn ich bin ja in der Redaktion auch der PING, Privacy in Germany, der Zeitschrift. Und es ist gerade diese Woche unsere Ausgabe 325 rausgekommen. Und da habe ich mit meiner Kanzleikollegin einen Beitrag geschrieben zu den Bremsklötzen der DSGVO. Und wer das wissen möchte, was ich verändern möchte oder wo ich Kritik habe an der DSGVO, der kann einfach die PING lesen.
Sehr schön den Spannungsbogen gehalten, sehr schön.
Ja. Das ist gut. die Zeitung kann man grundsätzlich eh nur empfehlen, wer sich dafür interessiert, Privacy in Germany. Nico Herting ist, glaube ich, Herausgeber, korrigiere mich, Herausgeber. Und du bist im Redaktionsteam. Ist für alle, die sich mit dem Thema Datenschutz beschäftigen, sehr, sehr lesenswert. Gut, danke dir, Nina. Jetzt aber in der Tat machen wir den Abbinder. Wie immer, wenn du möchtest, auch da darfst du gerne gleich das Schlusswort sprechen. Zuerst allerdings möchten wir uns bei allen da draußen bedanken, die uns zugehört haben, zugeschaut haben. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann schafft ihr es auch noch, uns einen Stern zu geben, einen Daumen nach oben oder vielleicht auch mehr als einen Stern. Einen Daumen nach oben zu geben. Wenn ihr Fragen an die Nina habt, dann stellt die gerne. In irgendeiner Form kriegen wir die schon miteinander und untereinander kommuniziert, ausgetauscht. Und dann verbleiben wir mit den allerliebsten Grüßen bei euch da draußen. Bis zum nächsten Mal. Nina, du kannst gerne das Schlusswort sprechen, wenn du magst.
Ich bedanke mich ganz herzlich. Es war genauso wunderbar und angenehm mit euch, wie ich das erwartet habe.
Dankeschön. Freut uns. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.